Frau Dr. Kass, was ist denn das Hörspielprojekt Die Kinder der Toten Stadt?
Die Kinder der Toten Stadt ist ein Musikdrama. Wir haben es auch mit dem Untertitel Musikdrama gegen das Vergessen betitelt. Und das Hörbuch ist im Vergleich zum Musikstück eigentlich nur insofern ein Unterschied, dass ein Erzähler berichtet, was zwischen den Liedern passiert und was man sonst auf der Bühne sieht. Das Stück ist ein Musikdrama für Kinder und Jugendliche, das sie selbst in ihrer Schule spielen können, aber es eignet sich auch für professionelle Bühnen.
Woher kam denn die Idee zum Musiktheater? Weil den Holocaust mit Musik zu erzählen, ist ja schon eher ungewöhnlich.
Die Idee hatte ich und die entstand, nachdem ich mich zum einen jahrelang in meiner Promotion mit Kinderzeichnungen aus dem Ghetto Theresienstadt beschäftigt hatte. Und parallel dazu habe ich für eine Stiftung gearbeitet, die Gedenkstättenfahrten nach Auschwitz finanziert hat. Und ich habe festgestellt, dass es unglaublich unterschiedlich ist, wie man die Jugendlichen auf diese Reise vorbereitet, und habe lange nach einem Weg und einer Methode gesucht, die ja die kognitive Grenzen überwindet, kulturelle Grenzen, intellektuelle Grenzen und all dies, und da schien mir die Musik ein gutes Medium zu sein. Und genauso wie Sie sagten, ist es schon eher ungewöhnlich und vielleicht auch schwierig, und wir mussten uns am Anfang auch der Frage stellen, darf man überhaupt den Holocaust mit dem Musical, mit Musik vermitteln? Und wir haben eigentlich die Gegenfrage gestellt, indem wir gefragt haben, naja, darf man dann ein Medium überhaupt außen vor lassen? Und wir finden nein und haben es probiert, und ich denke, es ist gelungen.
Gibt es denn eine historische Grundlage für das Hörspiel, beziehungsweise wie groß ist oder war der gestalterische Freiraum?
Das ganze Stück basiert auf einem historisch belegten Tag, der sich tatsächlich in Theresienstadt abgespielt hat. Und zwar handelt unser Stück vom 23. Juni 1944. Das war der Tag, an dem ein internationales Komitee in das Ghetto gekommen ist, um, in Anführungszeichen, zu schauen, ob es den Menschen dort gut gehe. Und für diesen Tag hat man unter Zwang und Befehl der SS im Ghetto ein Trugbild inszeniert. Man hat das Ghetto umgebaut, man hat Cafés gebaut, man hat Schulen gebaut, aber alles war nur ein großer Betrug. Und da ist auch tatsächlich gelungen. Das Internationale Rote Kreuz hat nicht gemerkt, dass es ein Trugbild ist und alles nur ein Schein war. Der größte Betrug der Geschichte war gelungen. Und alle Menschen, die an diesem Tag als Häftlinge im Ghetto gewesen sind, wurden kurze Zeit später ermordet, um keine Zeugen dafür zu haben, dass es eben nur ein Betrug gewesen ist. Und ein wichtiger Bestandteil an diesem Tag war die Aufführung der Kinderoper Brundibar. Insgesamt wurde diese Oper 52 Mal in Theresienstadt aufgeführt von den Kindern, aber eben auch an diesem Tag. Und von den Proben und der Aufführung von Brundibar handelt unser Stück. Also vom Stück im Stück sozusagen, wobei der Name Brundibar in unserem Drama nicht auftaucht und der Name Theresienstadt auch nicht. Aus rechtlichen Gründen haben wir die Kinderoper umbenannt in Der Fuchs statt Brundibar. Und weitere historische Grundsteine sind Anekdoten und Erzählungen von insgesamt 14 Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die wir interviewt haben. Und somit basiert das ganze Stück auf historischen Fakten und auf ganz, ganz vielen Einzelschicksalen und Einzelanekdoten. Und trotz allem ist die Geschichte insofern erfunden, dass es den Albert, der sich in die Hanna verliebt hat, vielleicht so nicht gab. Aber sie alle stehen exemplarisch für die Kinder, die wirklich dort gewesen sind.
Wer hat denn das Stück komponiert und was macht die Musik aus oder was macht die Musik besonders?
Der Komponist von Die Kinder der Toten Stadt ist Lars Hesse, hier in Paderborn. Er ist auch Leiter der Lava Studios, dort haben wir das Ganze produziert, und geschrieben hat das Stück Thomas Auerswald. Und die Musik macht eigentlich aus, dass es eine ausgewogene Mischung ist aus moderner Popmusik und auch aus klassischer und traditioneller Musik. So findet man auch immer wieder Elemente von traditioneller jüdischer Musik, von sogenannter Klezmermusik.
War es denn schwer, das Stück zu besetzen, beziehungsweise nach welchen Kriterien wurden denn die Sänger und Sprecher ausgewählt?
Das war tatsächlich nicht so einfach. Uns war es wichtig, dass das Ganze professionell aufgenommen wird. Und es ist nicht so leicht, professionelle Sängerinnen und Sänger zu finden, die noch jung sind und die auch noch so jung klingen. Und da das Stück ja getragen wird von Kindern und Jugendlichen, also die Erwachsenen in unserem Stück können nämlich nicht singen, nur sprechen, und die erwachsenen Täter sind stumm, das nebenbei, weil es eben gar nicht so leicht war, so junge professionelle Sängerinnen und Sänger zu finden, haben wir uns an Castingshows gewandt zum Beispiel. Das war in diesem Fall The Voice und The Voice Kids. Des Weiteren haben wir viele der jungen Sängerinnen und Sänger vom Paderborner Domchor. Und irgendwann hat es sich ergeben, dass wir auch eine gewisse Prominenz hatten, wobei wir vor 4 Jahren zum Beispiel nicht wussten, dass Michael Schulte einmal für Deutschland zum Eurovision Song Contest gehen wird. Michael Schulte spielt ja auch eine wichtige Rolle in unserem Stück. Dann unsere Schirmherrin als wohl prominenteste Mitwirkende, Iris Berben. Iris Berben haben wir ausgewählt, weil sie sich einfach in diesem Bereich engagiert, und wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass sie unsere Schirmherrin und auch noch eine kleine Rolle übernommen hat.
Jetzt ist ja vorhin schon angeklungen, dass das Ganze nicht nur ein Hörspiel ist, sondern auch die Grundlage für Inszenierungen an Schulen. Wie genau funktioniert denn das, und was müssten jetzt zum Beispiel Schüler machen, die jetzt nach dem Interview Interesse haben?
Sie können auf unsere Homepage gehen, www.diekinderdertotenstadt.de. Dort gibt es alle Informationen, sowie auch eine Kontaktadresse zum Deutschen Institut für Erinnerungskultur. Und da müssen die Lehrerinnen und Lehrer der interessierten Jugendlichen hinschreiben und die Materialien anfordern. Sie müssen sich als Schule verifizieren und bekommen dann von uns die Noten, die Regieanleitungen und das pädagogische und historische Begleitmaterial, sowie auch Erläuterungen dazu, wie man dieses Stück inszenieren kann, wenn man zum Beispiel kein großes klassisches Orchester zur Verfügung hat, sondern vielleicht nur eine kleine Schulband. Da gibt es also verschiedene Möglichkeiten, es trotzdem auf die eigene Schulbühne zu bringen.
Gab es denn davor schon Erfahrungswerte mit ähnlichen Projekten an Schulen?
Soweit ich weiß, nicht, nein.
Wie lässt sich denn ein so umfangreiches Projekt umsetzen? Gibt es da zum Beispiel Förderungen vom Bund?
Es gibt schon mehrere Fördertöpfe. Im Einzelnen müssten sich die Schulen in den entsprechenden Bundesländern dann auch darum kümmern. Häufig, also aus meiner Erfahrung weiß ich auch, dass Fördervereine gerne so eine Aufführung unterstützen oder auch ortsansässige Sparkassen und Kirchen. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt so eine, also das ist eine Frage, die kann ich eigentlich nicht beantworten. Das müssen die Schulen selbst beantragen. Wir beantragen für die Durchführung an Schulen keine weiteren Mittel.
Und wie sieht es mit der Gesamtfinanzierung aus, also mit dem Hörspiel jetzt zum Beispiel?
Ja, wir haben eine Unterstützung bekommen vom Bundesministerium. Und letztendlich die Veröffentlichung und die Arbeit der letzten, ja, insgesamt hat es ja 4 Jahre gedauert, die Arbeit der letzten Jahre und die Veröffentlichung der CD haben wir dann selbst finanziert.
Warum ist denn Ihrer Meinung nach eine lebendige Erinnerungskultur so wichtig, besonders jetzt auch bei Jugendlichen?
Das Stichwort lebendig ist schon mal ein gutes Wort, denn ich denke, die besten Übermittler von Geschichte sind Zeitzeuginnen und Zeitzeugen, die es bald leider aufgrund ihres hohen Alters nicht mehr geben wird, die sogenannte Oral History. Und deshalb müssen andere Wege der Vermittlung gefunden werden. Und ich denke, es ist deshalb so wichtig, wenn man sich umschaut, sind wir mehr denn je von antisemitischen oder generell fremdenfeindlichen Strömungen umgeben. Und ja, es gibt so ein schönes Zitat, wer nicht aus der Geschichte lernt, ist verdammt, sie zu wiederholen. Und deshalb hat es leider traurige Aktualität.